sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich soll Grüße bestellen von meiner Heimatgemeinde in Gießen zu Beginn. Und ich habe Ihnen, euch, heute wieder einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium mitgebracht. Und zwar, wie schon beim letzten Mal, vor gut 2 Monaten, als ich hier war, einen Abschnitt, der nicht im Lukas-Evangelium steht, weil ihr das Lukas-Evangelium durchgegangen seid von ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr mittlerweile schon fertig seid, aber auf jeden Fall habe ich einen Abschnitt mitgebracht, der nicht im Lukas-Evangelium steht, und zwar Markus, Kapitel 14, die Verse 1 bis 11, und ich werde uns zu Beginn dieser Predigt diese Verse lesen. Markus 14, 1 bis 11, und es ist dieselbe Begebenheit, die wir eben schon in der ersten Lesung im Johannes-Evangelium gelesen haben, und wir haben diesen Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium gelesen, weil dort einige Informationen drinstehen, die wir so bei Markus nicht lesen. Also Markus, Kapitel 14, ab Vers 1, und wir hören das Wort Gottes. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, also wie sie Jesus, mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nadel, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, über Geld spricht man nicht, sagt zumindest der Volksmund. Jesus tut es schon, immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel in der Bergpredigt in Matthäus 6, Kapitel 24 lesen wir, niemand kann 2 Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld. Der Vorteil an solchen Aussagen von Jesus ist, wir haben eine Wahrheit sehr knapp und prägnant auf den Punkt gebracht. Wissen genau, wie der Sachverhalt so ist. Der Nachteil ist, wir lesen dann so ein kurzes Statement und dann gehen wir schon zum nächsten über und haben eigentlich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Das ist vielleicht nicht ganz so anschaulich, wie wir es manchmal gerne hätten. Was heißt denn das jetzt konkret, dass wir nicht 2 Herren dienen können? Und ich glaube, weil Gott auch weiß, dass wir damit Probleme haben, so kurze Statements mit einer knackigen Botschaft einfach dann auch in unserem Leben anzuwenden, hat er uns in der Bibel nicht nur einfach solche Wahrheiten gegeben, und auch in den Evangelien lesen wir nicht nur knappe, kurze Predigten von Jesus, sondern auch Geschichten und Begebenheiten, in denen wir eben sehen können, wie das in der Praxis aussieht, wenn Menschen nur einem Herrn dienen können. Und heute haben wir so eine Geschichte, die uns eben in 11 Versen ganz eindrücklich macht, was es heißt, dass wir eben nur einem Herrn dienen können. Entweder Jesus oder in dem Fall dem Geld. Und wir wollen uns jetzt zu Beginn die Verse mal genauer anschauen. Vielleicht ist euch beim Lesen der Verse die Frage gekommen, eigentlich ist das doch gar nicht eine Geschichte. Also wie will er eigentlich darüber predigen? Im Grunde haben wir es doch mit 3 Geschichten zu tun. Erst die Verse 1 bis 2. Wir befinden uns in Jerusalem, in der Hauptstadt von Israel. Und dort sitzen die obersten Juden zusammen, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, jetzt reicht's, wir wollen Jesus jetzt töten. Jetzt hat er den Bogen überspannt. Dann wechselt die ganze Szene. In den Versen 3 bis 9 geht es nach Bethanien, einem beschaulichen Ort außerhalb von Jerusalem, wo Jesus sehr beliebt war, wo er sehr viele Freunde hatte. Und dort wurde er eingeladen von einem gewissen Simon. Und bei dieser Gelegenheit wurde er von einer Frau, die hier in Markus nicht mit Namen genannt wird, mit wertvollem Öl übergossen. Und von Johannes, was wir dann eben in der ersten Schriftlesung gelesen haben, erfahren wir dann, wer diese Frau war. Es war Maria, die Schwester von Lazarus und Martha. Also drei Geschwister, mit denen Jesus sehr gut befreundet war. Und Lazarus hatte er ja auch vom Tod auferweckt. Und dann in den Versen 10 bis 11 geht dann wieder die Blickrichtung weg von Bethanien, zurück nach Jerusalem. Und dort lesen wir dann, dass Judas Iskariot, einer von den 12 Jüngern von Jesus, zu den obersten Priestern geht und ihnen anbietet, Jesus an sie zu verraten. Und irgendwie, wenn wir das so lesen, fragen wir uns, wie passt das eigentlich zusammen? Also Teile 1 und 3 ja irgendwo schon, aber Teil 2 passt irgendwie in den Ablauf der Ereignisse gar nicht so richtig rein. Und hinzu kommt die Tatsache, dass die Geschichte von der Salbung, also die Verse 3 bis 9, hier auch zeitlich überhaupt gar nicht hingehört. Also alle Geschichten von Markus 11 bis Markus 15 sind in der zeitlichen Reihenfolge, wie Jesus sie in der letzten Woche vor seiner Kreuzigung erlebt hat. Lesen wir eine Geschichte nach der anderen. Und so sind die auch zeitlich hintereinander abgelaufen. Die einzige Ausnahme ist diese Salbung in Bethanien. Die gehört hier eigentlich gar nicht hin, sondern eigentlich 3 Tage weiter nach vorne. Wenn ihr gerade Bibel vor euch aufgeschlagen habt, dann könnt ihr mal zurückblättern im Markus-Evangelium. Nach Markus Kapitel 11. Und da lesen wir den Zeitpunkt, wann Jesus bei diesem Gastmahl zu Gast war. Und zwar in Markus Kapitel 11 lesen wir am Anfang, wie Jesus eine Woche vor seiner Kreuzigung nach Jerusalem eingezogen ist, triumphal als König gefeiert wurde. Und dann in Vers 11 von Kapitel 11 lesen wir Folgendes. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den 12, also mit seinen Jüngern, hinaus nach Bethanien. Und dann muss man sich vorstellen, zwischen Vers 11 und Vers 12 ist er bei diesem Gastmahl zu Gast. Und dann geht Vers 12 weiter. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Also die Verse 3 bis 9 von Kapitel 14, die wir uns heute angucken, die gehören zeitlich eigentlich in Markus 11, zwischen Verse 11 und 12. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, warum steht dann das Ereignis weiter hinten? Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist, der Markus diese Verse inspiriert hat, dass er das mit Absicht gemacht hat, sie dort hinzustellen. Und wir müssen jetzt uns fragen, was ist diese Absicht? Warum stehen diese Verse erst so spät im Markus-Evangelium? Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass Markus und eben auch der Heilige Geist uns dadurch deutlich machen wollen, wie groß der Unterschied zwischen zwei Personen ist. Und zwar der Unterschied zwischen Judas, der zu dieser Zeit in Markus 14 plant, Jesus zu verraten, und auf der anderen Seite Maria, die Jesus salbt. Und um diesen Unterschied deutlich zu machen, hat der Heilige Geist entschieden, diese beiden Geschichten so eng und sogar so ineinander verwoben uns hier zu berichten. Und wir wollen uns diese beiden Personen heute genauer angucken, Judas auf der einen Seite, Maria auf der anderen Seite, und schauen, was sie uns zu sagen haben. Denn beide Personen zeigen uns in diesem Abschnitt, wie wichtig ihnen selbst Geld ist und wie wichtig ihnen im Vergleich dazu Jesus ist. Und damit ist das Thema für heute Morgen Geld oder Jesus. Das ist die Frage und ich habe 3 Punkte, wie meistens. Erstens, Geld ist wichtiger als Jesus. Das ist die Antwort, die Judas gibt. Und dazu gucken wir uns die Verse 1 bis 2 und 10 bis 11 an. Dann, Jesus ist wichtiger als Geld. Das ist die Antwort, die Maria auf diese Frage gibt, Verse 3 bis 8. Und drittens wollen wir die Frage stellen, Geld oder Jesus, was ist eigentlich deine Antwort auf diese Frage? Und uns dazu Vers 9 genauer angucken. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt. Geld ist wichtiger als Jesus. Das war die Antwort des Judas. Beginnen wir ganz vorne in unserem Abschnitt. Versen 1 bis 2 lesen wir, dass wir uns 2 Tage vor dem Passafest befinden. Also nach unserer heutigen Wochentagsrechnung dienstags. Und in Jerusalem sitzen die religiösen Führer der Juden zusammen. Und für sie ist klar, Jesus hat den Bogen überspannt. Sie haben ihn sich eine Weile angeguckt, 3 Jahre haben sie gesehen, wie er Leute hinter sich hergezogen hat, wie er gepredigt hat, wie er geheilt hat, wie er aber auch sie selbst hinterfragt hat, wie er ihre Theologie verurteilt hat. Und jetzt war der Punkt gekommen, wo das alles zu viel war. Jesus hatte für sie den Bogen überspannt. Und so kamen sie zu dem Schluss, dieser Jesus muss weg. Und wir lesen das häufig, steht ja in allen Evangelien, dass die jüdischen Führer beschlossen, Jesus umzubringen. Aber wir müssen uns mal ganz kurz überlegen, wie krass das eigentlich ist. Ja, diese jüdischen Führer waren ja eigentlich dazu berufen, Hirten für das Volk Gottes zu sein. Das war ihr Auftrag. Und anstatt Hirten zu sein, töten sie den Oberhirten, der ihnen immer wieder gesagt hat, wie man eigentlich Hirte sein soll. Und sie wollten damit Gott gefallen und um Gott zu gefallen, töten sie Gottes Sohn. Und so sind sie sich einig, was zu tun ist. Sie wollen Jesus mit einer List ergreifen und dann töten, Vers 1. Aber so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, das merken sie bei diesem Treffen, ist das gar nicht. Denn das Wie macht Probleme. Wie nicht, ist ihnen klar. Also sie wissen, wir wollen das auf jeden Fall nicht am Fest machen. Der Grund dafür war ziemlich logisch. Vor der Tür stand das Passafest. Und in 2 Tagen würden Juden nicht nur aus Israel, sondern aus der ganzen Welt zusammenkommen nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Die Stadt würde also voller Leute sein. Und ihnen war klar, Jesus war immer noch enorm beliebt. Vor allem die Juden im Norden von Israel, also in Galiläa, wo Jesus herkam, fanden ihn richtig gut. Dort hatte er sehr viele Anhänger. Und auch die würden ja nach Jerusalem kommen. Und da haben sich die jüdischen Führer überlegt, naja, solange Jesus sozusagen seine Anhängerschaft alle in Jerusalem versammelt hat, wäre es eine sehr schlechte Idee, ihn gefangen zu nehmen. Die nächsten Tage waren ungünstig. Also sie waren sich einig, wie sie Jesus nicht fangen wollten. Wie jetzt aber doch, das war unklar. Und bei diesem Stand sind wir am Ende von Vers 2. Jetzt springen wir mal in Vers 10. Und es gibt ja so Momente im Leben, da hat man irgendein Problem. Und von jetzt auf gleich löst sich dieses Problem vollkommen in Luft aus. Und das sind ja richtig gute Momente. Es ist ein tolles Gefühl, wenn sowas passiert. Man hat eine Frage, man will irgendwas probieren, es klappt die ganze Zeit nicht. Und irgendwann kriegt man eine Nachricht oder einem geht ein Licht auf und dann weiß man, wie es funktioniert. Und ähnlich erging es wohl den obersten Juden in dem Moment, als Judas, ausgerechnet einer der 12 engsten Freunde von Jesus, zur Tür reinspaziert kommt und alle Probleme, die sie haben, für sie löste. Sein Angebot war ganz einfach, ich verrate euch, Jesus. Ich bin die List, die ihr sucht. Und jetzt war auch das Wie geklärt. Und darüber freuten sich die Juden auch sehr. Vers 11 lesen wir am Anfang, sie aber waren erfreut darüber. Und im Gegensatz dafür gaben sie Judas Geld. Markus verrät uns nicht, wie viel, aber aus den anderen Evangelien wissen wir, dass es 30 Silberlinge waren. 30 Silberlinge sind nach unserer heutigen Rechnung ungefähr 10.000 Euro. Also nicht wenig, und wir sehen daran, wie wertvoll für die obersten Juden dieser Verrat des Judas war. Wir würden heute sagen, für den Wert eines Kleinwagens verkaufte Judas das Leben eines anderen. Und bittererweise damit auch sein eigenes. Wenn man Christen heute die Aufgabe stellen würde, sag mir mal die 3 bösesten Menschen in der Bibel. Ich wette, dass bei vielen Christen Judas in dieser Liste auftauchen würde. Und dabei ist Judas kein böses Monster, was so aus irgendeinem fernen Land kommt, mit seiner Armee und so richtig dunkel aussieht und eigentlich von Anfang an nur das Ziel hat, Jesus zu vernichten. Judas war 3 Jahre lang der Jünger von Jesus gewesen. 3 Jahre lang hat er ihn auf Schritt und Tritt begleitet. 3 Jahre lang hat er seine Predigten gehört, hat gesehen, wie Jesus Brote vermehrt hat und Fische vermehrt hat, hat gesehen, wie Jesus Wasser zu Wein machte, er hat gesehen, wie Jesus eine Gruppe Dämonen samt einer Schweineherde im See ertränkte und vieles mehr. All das hatte Judas gesehen und gehört. Schaut mal, wie Judas hier in Kapitel 14 beschrieben wird. Das ist hochinteressant. Ganze 4 Mal im Kapitel lesen wir, dass Judas einer von den 12 war. Das wird so sehr betont, dass Jesus einer der Jünger war in Vers 10 und danach in unserem Abschnitt nochmal in Vers 18, in Vers 20 und in Vers 43. Im Prinzip immer, wenn von Judas die Rede ist, wird dazu gesagt, er war einer von den Jüngern, um deutlich zu machen, wie nahe er eigentlich Jesus stand. Judas kannte Jesus. Aber das Problem war, er hatte ihn nicht wirklich erkannt. Judas hatte sich entschieden. Äußerlich war er bei allem dabei, 3 Jahre lang. Innerlich hatte er Nein gesagt zu Jesus. Und heute würden wir sagen, er war jahrelang in einer Gemeinde gewesen, er hat alles mitgemacht, er hat seinen Glauben bekannt, er hat gesungen, er hat zugehört bei Predigten. Und doch war er die ganze Zeit mit seinem Herz im Prinzip ganz woanders. Warum war das so? Warum war das Ende von Judas so, wie es war? Das beantwortet uns die Bibel nicht wirklich. Aber ich vermute, dass der Grund folgendes ist. Judas war Jesus hinterhergelaufen, er war ihm gefolgt. Und wie so viele Menschen erhoffte er sich von Jesus ein besseres Leben. Er hatte so die Vorstellung, ja, wenn dieser Jesus wirklich der Messias ist, dann würde er nach Jerusalem gehen, würde dort Herodes vertreiben, würde sich auf den Thron setzen und würde uns alle in ein besseres Leben führen. Und dieses Leben würde so gut werden, dass Jesus bestimmt auch noch dann die 12 Jünger zu so seinen obersten Generälen machen würde und er, Judas, wäre dann einer davon. Er hätte Bedeutung, er hätte Macht, er würde wahrscheinlich sogar reich werden. Und somit wurde Jesus für Judas wahrscheinlich zu einem Mittel zum Zweck. Dabei hätte Jesus sein Leben werden müssen. Und vielleicht war es jetzt so, dass Judas langsam begriff, dass Jesus gar nicht vorhatte, sich auf den Thron von Herodes zu setzen, sondern dass er vorhatte, an einem Kreuz zu sterben. Und vielleicht war es so, als er das begriffen hatte, dass Jesus mit seinen seltsamen Andeutungen von seinem Tod recht hatte oder es ernst meinte, dass er beschloss, sich gegen Jesus zu stellen. Und somit macht Judas deutlich und der bestätigt mit seinem Leben, dass es tatsächlich wahr ist. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und die Antwort des Judas ist aber nicht die einzige Antwort, die man auf die Frage geben kann, Jesus oder Geld. Denn es gibt noch diese andere Antwort, und damit komme ich zum zweiten Punkt, Jesus ist wichtiger als Geld, und das war die Antwort von Maria, Verse 3 bis 8. Und jetzt wollen wir uns das Gastmahl genauer angucken. Wie ich euch eben schon erklärt habe, befinden wir uns 3 Tage vor der Sitzung der obersten Juden. Jesus ist mit seinen Jüngern bei Simon eingeladen, der Aussätzige genannt wird in Vers 3. Und es ist wahrscheinlich so, dass dieser Simon mittlerweile von Jesus geheilt worden war. Und möglicherweise ist es so, dass er dieses Gastmahl gab, weil Jesus unglaublich dankbar war für diese Heilung. Wie viele Leute jetzt bei diesem Fest waren, weiß man nicht genau. Es ist aber so, dass mindestens Jesus da war, seine 12 Jünger inklusive Judas. Und dann die Geschwister Lazarus, Maria, Martha und Simon, der Gastgeber natürlich. Alle sitzen dort oder wie man es damals so machte, lagen dort am Tisch und wahrscheinlich war die Stimmung relativ gut. Und was dann plötzlich bei diesem Festmahl passiert, klingt für uns erstmal gar nicht so spektakulär. Ich meine, wenn wir das erleben würden, dass dann irgendwann eine Frau aufsteht, eine Parfümflasche nimmt und sie jemand anders über den Kopf gießt, würden wir vielleicht lachen. Wir wären vielleicht etwas irritiert, aber wir würden nicht gleich vollkommen ausrasten. Wir finden das seltsam, aber nicht besonders beachtenswert. Damals, wenn wir richtig lesen, hat es die Leute von den Socken gehauen. Und dass es uns heute nicht mehr von den Socken haut, liegt daran, dass wir hier lesen, diese Flasche war 300 Denare wert. Und wir haben wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wie viel 300 Denare sind. Aber wenn wir wissen, wie viel 300 Denare damals waren, dann werden wir die Reaktion der anderen Gäste ziemlich schnell verstehen. Denn 300 Denare waren das, was ein Jude damals in Israel in einem Jahr verdiente. Wenn wir das auf unsere heutige Zeit umrechnen, sind das etwa 30.000 bis 40.000 Euro. Und das ist damit übrigens circa 3-mal so viel, wie Judas dafür bekam, dass er Jesus verriet. Und das wäre in etwa, was Maria hier tut, so, wie wenn heute Morgen jemand reingekommen wäre, wäre dann erstmal durch die Tür verschwunden, wäre dann wiedergekommen, hätte eine leere Flasche hochgehalten und hätte gesagt, ich habe heute dieses 30.000 Euro teure oder diese 30.000 Euro teure Seife in den Seifenspender dieser Gemeinde geschüttet, weil ich euch so lieb habe. Und ich wollte euch einfach mal was Gutes tun. Ihr lacht jetzt vielleicht, weil das heute Morgen nicht passiert ist, aber stellt euch mal vor, das wäre wirklich passiert. Dann würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, bist du wahnsinnig geworden? Sag mal, das kannst du doch nicht machen. Und deswegen ist auch die Reaktion der Jünger so verständlich. In Versen 4 und 5 lesen wir, dass sie motzten, dass sie sich beschwerten. Das heißt, es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können, und sie murrten über sie. Das ist verständlich, wie die Jünger hier reagieren. Sie hätten wahrscheinlich auch so reagiert. Und dann waren sie noch sehr sozial, man hätte es den Armen geben können. Und interessant ist, was wir bei Johannes lesen, dass nämlich der, der sich am meisten beschwerte, war Judas. Jesus macht deutlich, dass es ihm hier nicht um die Armen geht. Denn auf der einen Seite ging es auch Judas nicht um die Armen, sondern um das Geld. Auch das berichtet Johannes. Und andererseits ist Jesus schon dafür, dass man den Armen hilft. Das macht er immer wieder in den Evangelien deutlich. Aber es gibt eben Dinge, die sind wichtiger. Und gerade in der Situation damals gab es Dinge, die sind wichtiger als die Armen, weil Jesus eben nicht mehr lange auf der Erde sein würde. Deswegen sagt Jesus auch in Vers 6, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und dann sagt er weiter in Vers 8, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesagt. Jesus sagt ihr also, Maria hat meinen Leib im Vorhinein für mein Begräbnis gesalbt. Und das ist ja irgendwie eine seltsame Aussage. Was soll das heißen? Und damals war es so, dass man tote Menschen generell eigentlich nicht vergrub, sondern sie in Steingräber legte. Und deshalb hat man sie dann die ersten Tage, nachdem sie gestorben waren, immer gesalbt, damit sie nicht so stinken, wenn sie eben verwesen. Und deswegen war es für die Leute in der damaligen Zeit ganz normal, wenn man darüber sprach, dass Tote gesalbt wurden. Und die Frage ist jetzt, wusste Maria, dass sie Jesus schon für seinen Tod salbte? Sie hat das gemacht, das sagt Jesus, aber wusste sie das? War ihr das bewusst? Und die meisten Ausleger gehen hin und sagen, das kann sie gar nicht gewusst haben. Sie hat ihn einfach gesalbt, weil sie Jesus so lieb hatte. Und Jesus sagt dann, du weißt eigentlich überhaupt nicht, was du hier gemacht hast, aber es ist ganz toll, was du gemacht hast, weil du hast mich schon für meinen Tod im Vorhinein gesalbt. Aber vielleicht ist es auch so, dass Maria doch wusste, dass Jesus bald sterben würde und sie ihn deswegen gesalbt hat. Aber wir müssen immerhin bedenken, dass Maria vielleicht die beste Zuhörerin war, die Jesus je hatte. Bei den Jüngern war es ja oft so, Jesus hat irgendwas gesagt und dann war meistens Petrus der Erste, der ihm so dazwischen gefahren hat und irgendwas dazwischen gesagt hat. Und immer wenn wir von Maria lesen, dann lesen wir, dass sie sehr bewusst und sehr genau zugehört hat, was Jesus zu sagen hatte. Und vielleicht hatte sie aus seinen Predigten mitbekommen, als sie so gut zugehört hat, dass er bald sterben würde und dass sie ihn jetzt salben muss, weil später würde es dann keine Gelegenheit mehr geben. Wie auch immer. Was hat Maria gemacht? Sie hat das Geld, sie hat sehr viel Geld geopfert, weil Jesus ihr so unglaublich wichtig war. Und auch damit hat sie das bestätigt, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Man kann eben nicht zwei Herren dienen. Im Prinzip beweist sie das Gleiche wie Judas, nur eben genau andersrum. Und das bringt uns zum dritten Punkt und zu dir. Drittens, Geld oder Jesus, was ist deine Antwort? In Vers 9 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Es ist ja in den Evangelien so, dass Jesus selten direkt zu uns heute im 21. Jahrhundert spricht. Meistens spricht er zu seinen Jüngern oder zu irgendwelchen anderen Menschen in der damaligen Zeit. Was ich jetzt sage, darf man nicht falsch verstehen. Die Bibel hat sehr wohl Bedeutung für uns. Die Bibel ist auch für uns geschrieben. Sie ist auch sein Wort an uns. Aber wir sollten zum Beispiel jetzt nicht hingehen und alles, was wir in den Evangelien lesen, eins zu eins nachmachen. Manches sind einfach Dinge, die damals die Jünger als Auftrag bekommen haben. Da können wir Dinge draus lernen, aber die sollen wir nicht unbedingt nachmachen. Bei diesem Vers, bei Vers 9, ist es anders. Hier spricht Jesus tatsächlich einmal wirklich über uns. Er sagt, überall dort, wo das Evangelium verkündigt wird, also auch hier heute Morgen am 4. Oktober 2015 in der BEG in Osnabrück, wird man von dem reden, was Maria getan hat. Und er hat recht behalten. Als Teil von drei Evangelien wird diese Geschichte auch heute, fast 2000 Jahre nachdem sie passiert ist, auf der ganzen Welt in Gemeinden gepredigt. Warum sagt Jesus das hier? Warum sagt er das nicht nach jedem einzelnen Ereignis in den Evangelien? Könnte er auch machen, über die predigen wir auch. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass an Maria so unglaublich stark deutlich wird, wie jemand handelt, der das Evangelium wirklich begriffen hat. Durch ihre Tat ist sie so etwas wie ein Musterbeispiel für jemanden geworden, der mit seinem ganzen Herzen verstanden hat, was Jesus für ihn bzw. für sie getan hat. Ein mögliches Missverständnis müssen wir an dieser Stelle aus dem Weg räumen. Das Evangelium lautet nicht, Maria hat Jesus ein unglaubliches Geschenk gemacht und deswegen liebt er sie. Könnte man ja denken beim oberflächlichen Lesen. Jesus hätte ja in Vers 9 auch sagen können, diese Tat von Maria, das ist das Evangelium, das auf der ganzen Welt gepredigt wird. Weil wenn Jesus das gesagt hätte, dann wäre es furchtbar, weil das wäre Werkgerechtigkeit. Das Evangelium geht genau andersrum. Jesus liebt uns, und das ist die Botschaft des Evangeliums, bedingungslos. Jesus hat Maria und allen, die zu ihm gehören, ein riesengroßes Geschenk gemacht. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben. Und deswegen handelt im Evangelium nicht Maria, und deswegen handelt im Evangelium auch keiner von uns oder sonst irgendwer außer Jesus allein. Was hat dann Marias Tat mit dem Evangelium zu tun? Sie zeigt uns durch ihre Tat, Jesus, ich habe das Evangelium. Ich habe das, was du mir geschenkt hast, von Herzen verstanden. Und deswegen gebe ich dir jetzt etwas von dem, was du mir geschenkt hast, zurück. Nämlich mein Leben, meine Zeit und eben auch mein Geld. Und sie tut das nicht, um sich Jesus zu kaufen. Jesus kann man nicht kaufen. Kein Geld der Welt kann Jesus kaufen, keine Seifenflasche, keine Parfümflasche der Welt kann Jesus kaufen. Aber sie tut das, um auszudrücken, wie dankbar sie dafür ist, dass Jesus ihre ganze Schuld weggenommen hat und ihr ewiges Leben geschenkt hat. Und deswegen sagt sie, ich gebe dir jetzt mein Leben. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist es ja so, dass Jesus uns Maria und Judas hier nebeneinander und dadurch auch gegenüberstellt. Und wenn wir uns beide jetzt mal vorstellen, dann ist es ja bildlich gesprochen so, dass beide in der einen Hand Jesus hatten und in der anderen Hand Geld. Und beiden zu dienen, auch das hatte Jesus gesagt, es ging nicht. Judas hat sich dafür entschieden, Jesus wegzuschmeißen und das Geld zu behalten. Und somit war Jesu Tod auch für Judas auf eine ganz perverse Art und Weise wertvoll. Aber er tauschte Jesus und damit das ewige Leben für ein paar Silberlinge bzw. ein paar tausend Euro ein. Und auf der anderen Seite steht Maria. Auch sie hatte in einer Hand Jesus, in der anderen Hand Geld. Aber für sie war Jesus so wertvoll, weil sie wusste, bei ihm habe ich alles, was ich brauche. Und deswegen gab sie das Geld weg, wegen Jesus. Das ist der große Unterschied zwischen Judas und Maria. Über Geld spricht man ja nicht, sagt der Volksmund. Jesus tut es eben schon. Und die Lektion dieser Geschichte über Geld ist nicht, fahr nächste Woche nach Indien, nimm 30.000 Euro mit, kauf dieses Nadenöl oder diese Seife ein und fülle damit bis nächste Woche die Seifenspende hier in der Gemeinde. Die Frage, die sich jedem Einzelnen von euch stellt, ist vielmehr, welchem Herrn dienst du? Das ist die Frage, die Jesus jedem Einzelnen von uns mit dieser Geschichte stellt. Und Jesus macht das deutlich am Beispiel des Geldes, am Beispiel unseres Besitzes. Und das war damals enorm aktuell. Aber interessanterweise ist es das heute immer noch. Was machst du mit deinem Geld? Ich meine, es ist klar, wir alle haben unterschiedlich viel Geld, wir stehen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und klar ist auch, wir brauchen einen Großteil von unserem Geld für die Dinge des täglichen Lebens. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jesus ist überhaupt nicht unrealistisch. Und er fordert noch nicht mal, lebt dein Leben in völliger Armut und gebt alles Geld, was ihr nicht unbedingt nötig habt, weg. Es ist ja interessant, dass Jesus uns diese Lektion gibt über Geld, als er selbst gerade bei einem Fest eingeladen ist. Also Jesus ist durchaus dafür, dass wir auch genießen dürfen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, was machst du mit dem Geld, das übrig bleibt? Oder ein anderes ähnliches Beispiel ist die Zeit. Wie Geld haben wir ja auch Zeit von Gott zur Verfügung gestellt bekommen. Aber mit dem Geschenk kommt eben auch die Verantwortung. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Man kann sein Geld und auch seine Zeit verwenden, um sich hier auf dieser Erde das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Kann man machen. Oder man investiert diese beiden Dinge, Geld und Zeit, in Jesus, in sein Reich, in seine Gemeinde oder auch in seine Missionare. Und eben nicht, um dir jetzt den Himmel zu erkaufen, das kannst du sowieso nicht, sondern um ein Stückchen von dem zurückzugeben, was du von Jesus geschenkt bekommen hast. So wie es der englische Liederdichter Isaac Watts einmal in einem seiner Lieder formulierte: Was ich zum Dank, also zum Dank für das Kreuz, auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein, der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein.